Stell dir das mal vor. Es ist mitten in der Nacht, irgendwann im späten Herbst 1931.
Eine ziemlich kalte und ungemütliche Zeit.
Absolut. Und da stehen zwei Jugendliche an so einem steilen, unebenen Sandberg im Wald. Der eine hat ein Fahrrad auf den Kopf gestellt. Er stützt das so auf Sattel und Lenker ab.
Ja, und der andere kurbelt wie verrückt an den Pedalen.
Genau. Und warum? Damit dieser winzige Dynamo am Hinterrad gerade genug Strom für die kleine Fahrradlampe erzeugt. Und in diesem kleinen flackernden Lichtkegel schuftet der Rest der Gruppe mit Schaufel und Hacke im Gestein.
Das ist wirklich eine Szene, die man direkt vor Augen hat. Und sie erzählt uns eigentlich viel mehr über die echten treibenden Kräfte der Geschichte als so manche dicke Biografie über irgendwelche Staatsmänner.
Keine Könige, keine Generäle, sondern einfach Jugendliche aus der Provinz, ne? Wir machen heute einen ganz speziellen Deep Dive, eine intensive Spurensuche in einer wirklich faszinierenden Akte.
Ganz genau. Wir fokussieren uns heute exklusiv auf das Geschichtsblatt Nummer 25 des Heimatvereins Blüderhausen.
Ein super spezifisches Dokument.
Ja, absolut. Genauer gesagt geht es da um einen Bericht von einem Schüler Andreas Fuchs. Der hat für ein Schulreferat die Erinnerungen des Zeitzeugen Paul Schaal dokumentiert.
Wahnsinn, dass ein Schulreferat die Basis für so einen Krimi liefert. Also unsere Mission für diesen Deep Dive heute, wir wollen anhand dieser Quelle nachvollziehen, wie aus einem ganz simplen Sandbruch ein legendärer Ort der Gemeinschaft wurde.
Ein Ort namens die Burghalde, wo sich Schweiß, politische Dramen und blanker Trotz vermischen.
Genau. Aber bevor wir zu diesen nächtlichen Grabungen im Fahrradlicht kommen, müssen wir vielleicht mal klären, was das überhaupt für ein Gelände war, diese Burghalde.
Ja, also der Name Burghalde lässt das ja schon ein bisschen vermuten. Laut Rektor Fritz Glock, der da viel recherchiert hat, war das in grauer Vorzeit wohl mal ein Vorwerk.
Also so ein vorgeschobener Posten.
Richtig, wahrscheinlich für die Befestigungen auf dem nahen Elisabethenberg. Aber das ist eher so die spekulative, ferne Vergangenheit. Die viel greifbarere Nutzung in der neueren Zeit war extrem profan.
Okay, profan im Sinne von?
Es war ein Sandbruch. Dort wurde der sogenannte Stubensandstein abgebaut. Und um den Wert von so einem Sandbruch zu verstehen, musst du dir mal die Wohnkultur im 19. Jahrhundert vorstellen.
Wahrscheinlich keine flauschigen Teppiche und Laminatböden.
Die Böden in einfachen Häusern waren rohe Holzdielen. Und die haben natürlich alles aufgesaugt. Schmutz, Fett und vor allem den Ruß aus den Öfen.
Und da lese ich in unserer Akte, dass dieser Sandstein zur Reinigung genutzt wurde. Moment, also streue ich da einfach Sand über einen dreckigen Boden? Das klingt doch, als würde ich mir den Dreck erst recht reinholen.
Ja, das klingt für uns heute total widersprüchlich. Aber man darf sich das nicht wie einen nassen Schwamm oder so einen chemischen Reiniger vorstellen. Der Stubensandstein wurde zerkleinert und auf den Holzboden gestreut.
Okay, und dann?
Dann ist man da im Alltag einfach drüber gelaufen. Oder man hat das mit einem harten Besen extrem kräftig gefegt. Die Sandkörner wirkten dabei wie ein mechanisches Peeling.
Ah, wie so eine Art historischer Meisterpropper. Keine chemische Keule, sondern einfach pure Reibung.
Ganz genau. Die oberste, verdreckte Holzschicht wird durch die Reibung minimal abgetragen. Und das saubere, frische Holz darunter kommt wieder zum Vorschein.
Das ist ja genial. Man braucht halt nur ständig Nachschub an diesem speziellen Sand.
Richtig. Aber irgendwann kamen dann Linoleum und andere Putzmittel auf. Da verlor der Sandbruch seine Funktion und wurde stillgelegt. Die Natur hat sich dieses zerklüftete Gelände zurückgeholt.
Und die Dorfjugend offenbar auch. Die Akte beschreibt das total amüsant. Dieses löchrige Gelände wurde so eine Art wilde Arena für unkoordinierte Ringkämpfe.
Sehr zum Leidwesen der Mütter übrigens.
Oh ja, die durften sonntags fluchend die ganzen zerrissenen Hosen und Kleider flicken. Also das Gelände war da, es lag brach und die Jugend hing da ab. Aber wie wird daraus jetzt ein organisiertes Bauprojekt?
Da kommt 1931 eine Schlüsselfigur ins Spiel. Erich Jauders. Er war der Reiter der Jungenschaft des örtlichen CVJM, also des christlichen Vereins junger Menschen.
Okay, und der hatte einen Plan?
Genau. Er hatte eine Gruppe von etwa 25 jungen Männern um sich, so zwischen 14 und 25 Jahre alt. Und die hatten diesen ehrgeizigen Plan, sich dort oben auf der Burghalde eine eigene Blockhütte zu bauen.
Bevor sie aber anfangen konnten zu bauen, mussten sie erstmal zur Gemeinde, weil das Grundstück ja der Gemeinde gehörte. Und hier steht ein echt verrücktes Detail in der Quelle.
Du meinst die Angst vor dem Gemeinderat?
Ja, Die Jugendlichen hatten richtig Panik vor dieser Sitzung. Primär, weil da ein Kommunist im Rat saß. Das musst du mir erklären. Warum war das für die ein Problem? Es geht doch nur um eine Holzhütte am Waldrand.
Das verstehen wir heute vielleicht nicht mehr direkt, aber wir sind im Jahr 1931. Die Weimarer Republik ist extrem fragil. Die politischen Ränder radikalisieren sich.
Also extreme Spannungen überall.
Genau. Und ein christlicher Jugendverein wie der CVJ galt für das linke politische Spektrum oft als bürgerlich-konservativ, wenn nicht sogar reaktionär. Die Jungs hatten einfach Angst, dass diese ideologischen Grabenkämpfe aus dem Reichstag bis in ihr Dorf durchschlagen.
Und dass ihr Projekt einfach aus Prinzip blockiert wird.
Richtig. Sie befürchteten, dass der Kommunist im Rat sagen würde, nein, diese christliche Gruppe kriegt kein Land von uns.
Aber erstaunlicherweise geht der Antrag durch. Und dann startet ein Projekt, das mit heutigem DIY wirklich gar nichts mehr zu tun hat. Heute schrauben wir ein IKEA-Regal zusammen und fühlen uns wie Handwerker.
Ja, diese Jungs starteten bei Null in einem stillgelegten Steinbruch. Und sie hatten ein massives Zeitproblem.
Stimmt, weil der Samstag damals ja noch ein ganz normaler Arbeitstag war, oder?
Ganz genau. Das heißt, all diese schweren Erdarbeiten fanden in der wenigen Freizeit statt. Abends nach der Arbeit oder eben am späten Samstagnachmittag.
Und die Quelle sagt, es waren oft mehr Leute da als überhaupt Werkzeug.
Ja, was zu diesem völlig absurden Akkordsystem führte. Sie haben in Schichten von nur 10 bis 15 Minuten gearbeitet.
Wahnsinn! Eine Gruppe verausgabt sich komplett am Gestein und dann wird die Schaufel quasi fliegend an den nächsten übergeben. Und das eben, wie anfangs erwähnt, notfalls im Licht von diesem auf den Kopf gestellten Fahrrad.
Aber die physische Härte war damit ja nicht vorbei. Das Holz für die Hütte kam auch nicht bequem per LKW. Sie haben ein sogenanntes Stangenlos vom Forstamt gekauft, unten in der Lochtobelklinge.
Für 10 Reichsmark, richtig.
Genau.
Da müssen wir kurz die Relationen für unsere Zuhörer gerade rücken. Der Zeitzeuge Paul Schaal schreibt, dass ein junger Arbeiter damals so 50 bis 60 Pfennige in der Stunde verdient hat. 10 Reichsmark waren also locker 20 Stundenlöhne.
Und sie mussten die Stämme selbst aus dieser Schlucht hochschleppen, mit purer Muskelkraft den Berg hinauf.
Und dabei passiert ja dieses Unglück.
Ja. Ehrlich Jaudas, der Leiter, überhebt sich beim Holzschleppen so schwer, dass er einen Leistenbruch erleidet. Er muss operiert werden und fällt komplett aus.
Hier muss ich jetzt aber echt mal einhaken. Da riskiert jemand buchstäblich seine Gesundheit für ein paar Baumstämme, die Mütter spenden Einwerkgläser, die Jungs schnitzen ewig an kleinen Rührlöffeln rum, um die bei einer Tombola für 50 Pfennig das Los zu verkaufen, nur um Nägel zu bezahlen.
Ja, der Aufwand war gigantisch.
Aber warum? Wenn die sich einfach nur treffen wollten, hätten sie doch ins Vereinsheim gehen können oder in ein Hinterzimmer der Kirche. Warum dieser irre Aufwand?
Weil ein Raum, der dir einfach so zur Verfügung gestellt wird, sich völlig anders anfühlt als einer, den du dir selbst erkämpft hast. Wir sind in den Jahren 31 und 32. Extreme Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche Not.
Also ein ständiges Gefühl von Ohnmacht?
Genau. Und dieses eigene Stück Land urbar zu machen, eigene Wände hochzuziehen, das war der Versuch, inmitten dieser unsicheren Welt echte Autonomie zu schaffen. Jeder geschleppte Balken war quasi ein Beweis für ihren Zusammenhalt.
Das ergibt absolut Sinn. Und Ende August 1932 steht das Ding dann tatsächlich. Das Dach ist gedeckt, Türen und Fenster sind drin. Schaal schreibt, wir konnten stolz sein, das alles in einem halben Jahr geschafft zu haben.
Ein riesiger Erfolg für die Gruppe.
Ja, aber wenn man das Jahr hört, Spätsommer 32, da läuft es einem schon kalt den Rücken runter. Man ahnt, dass diese Autonomie nicht lange anhalten wird.
Nein. 1933 ändert sich die politische Lage in Deutschland fundamental. Und das erreicht selbst diesen kleinen Hügel in Plüderhausen.
Die Hitlerjugend, die HJ, fordert die komplette Übergabe der Hütte und die Eingliederung der CVJM-Jugend.
Und die Quelle schildert das wirklich sehr sachlich, zeigt aber genau die Mechanik dieses totalitären Regimes im Mikrokosmos.
Es geht einfach um absolute Kontrolle.
Richtig. Der Staat duldete keine parallelen Strukturen. Unabhängige Jugendorganisationen, gerade mit eigenen Wertesystemen, waren im Regime ein Dorn im Auge. Die sogenannte Gleichschaltung bedeutete auflösen und das Eigentum konfiszieren.
Die Jungs vom CVJN sind lauter Akte völlig verzweifelt. Die überlegen ernsthaft, die Hütte, für die sie so geblutet haben, einfach abzubrennen, bevor sie sie der HJ überlassen.
Aber da schreitet der Vereinsvorstand ein, Karl Schniep. Der verstand die Brutalität der neuen Realität viel besser als die Jungs. Er warnt sie eindringlich. In der Quelle steht das schön im Dialekt. Bube, der ahnt mir das nicht a, ihr kommt sonst auf der Heuberg.
Heuberg, er meint das Konzentrationslager Heuberg auf der Schwäbischen Alb, oder?
Genau. Schnipp wusste, wenn die Hütte brennt, gilt das als Sabotage gegen den Staat. Das hätte für ihn als Vorstand unweigerlich Schutzhaft und das Lager bedeutet. Er musste die Junge stoppen, quasi um sein eigenes Leben zu schützen.
Wahnsinn. Und das führt zu dieser bedrückenden Szene. Es ist Abend, Helmut Glock, Gottlieb Müller und die anderen sitzen ein letztes Mal in ihrer Hütte. Dann hören sie von unten das Gegröhle der anrückenden HJ.
Und sie wissen, sie können nichts tun.
Gar nichts. Sie schließen die kleine Tür ab, schleichen auf so eine Anhöhe direkt dahinter und verstecken sich im Gestrüpp. Und von dort oben schauen sie zu, wie die Tür einfach gewaltsam eingeschlagen wird. Schaal schreibt dazu, das Herz blutete uns.
Diese eingeschlagene Tür ist auch extrem symbolisch. Der Staat demonstriert damit, wir können jederzeit überall eindringen. Euer Schutzraum bedeutet nichts.
Und als ob das nicht reicht, gibt es da noch diese juristische Demütigung. Der neu eingesetzte Bürgermeister Binder weigert sich später einfach, eine Entschädigung von lächerlichen 700 Mark zu zahlen.
Ja, und er zitiert dabei laut Quelle zynisch Adolf Hitler.
Genau, mit dem Satz, ein Vertrag ist dazu da, dass man ihn bricht.
Das zeigte den Jugendlichen überdeutlich, dass rechtsstaatliche Prinzipien wertlos waren, wenn sie der Partei im Weg standen. Sie hatten alles verloren.
Also die erste Hütte fällt an die Diktatur. Aber das Gebäude selbst übersteht erstaunlicherweise den Krieg. Doch dann, am 19. Dezember 1959, brennt die Hütte plötzlich komplett nieder. Bis auf die Grundmauern. Ursache bis heute ungeklärt.
Ein harter Schlag nach allem, was dieser Ort bedeutet hat.
Ich dachte beim Lesen echt, okay, das war's, jetzt ist die Geschichte vorbei. Asche zu Asche.
Aber das Faszinierende an solchen Gemeinschaften ist ja ihre unglaubliche Resilienz. Die geben nicht auf. Noch im selben Monat beschließen die Vereinsmitglieder, wir bauen eine neue Hütte. Und zwar noch größer und massiver.
Obwohl sie wieder kein Geld hatten. Aber sie machen dann etwas Geniales. Eine gigantische Schrottsammelaktion in der ganzen Gemeinde. Und die bringt 4.000 D-Mark ein.
4.000 D-Mark durch Schrott, das ist enorm.
Bei den damaligen Schrottpreisen müssen die halbe Berge von Altmetall bewegt haben. Zusammen mit Spenden aus der Industrie und der Brandversicherung hatten sie plötzlich das Geld. Aber dann kommt ein völlig neuer Gegner.
Ja, nicht mehr der harte Stubensandstein und auch keine Diktatur. Diesmal war es die bundesdeutsche Bürokratie der Nachkriegszeit.
Ein krasser Kontrast zu 31. Damals reichte eine schnelle Abstimmung im Gemeinderat. 1960 rennen sie gegen eine Wand aus Ästhetikvorschriften. Der Kreisbaumeister Röder blockiert den Entwurf.
Er forderte ein kapellenartiges Gebäude, weil er meinte, das passe besser in die Landschaft.
Genau, und dann schaltet sich noch die Naturschutzbehörde ein.
Das zeigt, wie sich die Verwaltung verändert hatte. Nach dem Krieg wurde Landschaftsplanung professionalisiert. Man musste durch zig fachliche Prüfinstanzen, die alle ihre eigenen Prioritäten hatten.
Und die ließen ihre Muskeln spielen. Da gab es so einen Ortstermin im Sommer 60. Die Vereinsmitglieder hatten extra ein Schaugerüst aufgestellt. Und dann klettern da etwa 15 Herren von der Naturschutzbehörde im Anzug den Berg hoch.
Ein tolles Bild.
Ja, und der leitende Ingenieur Bräuninger schaut sich das an und sagt laut Akte lapidar, Sie werden doch nicht glauben, dass ich hier oben irgendetwas genehmige.
Was normalerweise das absolute Todesurteil für so ein Projekt gewesen wäre.
Richtig. Aber die Jungs hatten dazugelernt, wenn die Behörde blockiert, geht man eben über die Politik. Sie machen Lobbyismus.
Genau. Ein CVJM-Freund, Otto Schur, der war CDU-Kreisvorsitzender, der setzt sich für sie ein. Er kontaktiert Altministerpräsident Reinhold Meyer.
Und auf einmal landen die Akten auf dem Schreibtisch von Innenminister Hans Filbinger. Der verspricht, ich kümmere mich darum, die Genehmigung kommt.
Aber selbst die Anweisung eines Ministers kann in den Mühlen der Bürokratie stecken bleiben. Filbinger reist kurz danach in die USA und es passiert erstmal wieder gar nichts.
Monatelang. Fast alle geben die Hoffnung auf. Aber im Oktober 61, 1,5 Jahre nach dem Antrag, kommt die Baugenehmigung doch noch per Post.
Und dann entlädt sich dieser aufgestaute Tatendrang völlig.
Oh ja. Sie ziehen den kompletten Rohbau dieser riesigen neuen Hütte in nur 4 Wochen hoch. 4 Wochen.
Sie hatten eben aus den 30er Jahren gelernt, Papier ist geduldig. Aber ein echtes Gebäude schafft Tatsachen.
Und als Sahnehäubchen. Um Wasser und Strom zu haben, graben sie später in purer Eigenleistung einen 800 Meter langen Graben. Von Hand. Quer durch den Wald, nur um Kosten zu sparen.
Wenn man sich diese ganze Entwicklung mal anschaut, von den nächtlichen Schichten am Fahrraddynamo, über den schmerzhaften Verlust durch die Hatsche, bis zum Kampf gegen die Bürokratie, dann wird eines völlig klar. Diese Burghalde war für diese Menschen nie einfach nur ein Ausflugsziel aus Holz.
Was würdest du sagen, war sie dann?
Sie war der absolute materielle Beweis ihres eigenen Willens. Der Versuch, sich einen Platz in der Welt zu sichern, egal welche Widerstände von außen kamen. Hätten die Jugendlichen in den 30ern nicht so viel Schweiß investiert, hätte es nach dem Brand 1959 nie diese Energie für den Neubau gegeben. Die Identität dieser Gemeinschaft war fest mit diesem physischen Ort verwurzelt.
Das ist ein richtig starker Gedanke. Und genau da möchte ich jetzt eine Frage an dich, den Zuhörer, weitergeben. Wir haben heute gesehen, wie extrem wichtig so ein selbstgebauter physischer Raum für den Zusammenhalt von echten Menschen ist. Eine Bindung, die selbst eine Diktatur nicht zerstören konnte.
Aber heute bauen wir Gemeinschaften ja oft ganz anders auf. Viel digitaler.
Genau. Wir gründen private Server, Foren oder WhatsApp-Gruppen. Für diese Räume müssen wir keinen Leistenbruch riskieren, keinen Sandstein schleppen und keine 800 Meter Graben buddeln. Aber das wirft eben die große Frage auf, können diese unsichtbaren, digitalen Räume jemals so eine tiefe, unerschütterliche Bindung erzeugen wie ein echter Ort, für den man geschwitzt hat?
Oder verliert eine Gruppe vielleicht sogar an Widerstandskraft, wenn sie sich ihren Raum nicht mehr hart erkämpfen muss?
Eine Frage, über die man definitiv mal nachdenken sollte, wenn man das nächste Mal mit einem Klick irgendeiner Online-Gruppe beitritt. Echte Geschichte wird aus Handeln gemacht, oft mit dreckigen Händen. Danke, dass du uns heute bei diesem Deep Dive in die Geschichtsblätter begleitet hast. Bis zum nächsten Mal.